Ihr dürft euch gerne setzen. Und bevor Christoph gleich uns einen Text aus der Bibel vorlesen wird, um den es heute geht, schauen wir uns ein kleines Video an. Schaut es euch an, vielleicht kommentiere ich ein bisschen. Denn darum geht's heute. Merkt ihr, wie das Baby ein Schlupfloch gefunden hat, um keinen Mittagsschlaf machen zu müssen? Ich liebe diesen kleinen Knirps. Clever, oder? Schlupfloch gefunden, Gitterstäbe, die Grenzen überwunden, umgangen die Regeln der Eltern. Das ist super. Es geht heute ein bisschen um Schlupflöcher. Und ich habe ein Video mit einem Baby rausgesucht, weil, das ist jetzt ganz spontan, ich habe das nicht mit meiner Frau abgesprochen, aber wir sind schwanger und im Februar, Ende Februar, erlebt Babynachwuchs in der Familie Tonjo. Also, wahrscheinlich werden jetzt solche Videos mit Babys in den nächsten Predigten und Wochen öfter kommen, denn wir fahren da gerade voll drauf ab, auf so Videos mit Babys. Okay, Christoph, wir hören auf die Bibel, auf den Text und danach kommt die Predigt.
Also, hallo. Hörst du mich jetzt? Hört mir, perfekt. Also, ich möchte lese aus Lukas 10 die Verse 25 bis 42. Ihr könnt das mitlesen, ihr habt den Text auch in dem Programmheft oder in eurer Bibel, wie ihr wollt. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das. Dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.
Vielen Dank, Christoph. Wer von euch fragt sich gerade, was hat das jetzt mit Babys auf sich und was hat dieser Text mit Babys zu tun und mit Schlupflöchern? Stellt sich niemand diese Frage? Ist euch allen sofort klar? Dann muss ich ja gar nicht mehr predigen, das ist ja super. Wenn euch allen klar ist, was mit diesen Schlupflöchern auf sich hat, warum Schlupflöcher, warum ein kleines Baby, das aus einem Bettchen krabbelt und dann dieser Text über ein Gleichnis von Nächstenliebe. Ihr werdet gleich in ein paar Minuten merken, was das Ganze mit Schlupflöchern zu tun hat und was das Ganze mit unserem Leben zu tun hat, mit dem, wie wir manchmal und oft umgehen. Vor ungefähr 4 oder 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da war ich auf einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin von mir, von eigentlich 2 sehr guten Freunden von mir, also sowohl die Frau als auch der Mann, waren meine Freunde. Und anstatt mich zu freuen, war ich absolut niedergeschlagen. Ich war mega traurig und ich kann mich an den Moment erinnern, wo wir haben alle Fotos gemacht und ich habe irgendwie versucht zu lächeln und gut auszusehen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und danach saß ich mit einem Freund auf einer Bank und ich kann mich daran erinnern, wie ich angefangen habe zu heulen, wie ich ihm gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich kann dieses Leben so nicht mehr leben. Es macht alles keinen Sinn. Das ist alles viel zu schwer. Das ist alles unmöglich. Ich hatte in diesen Wochen immer mehr, ich weiß nicht, nenn es wie du magst, nenn es eine Depression, nenn es ein Burnout, nenn es einfach einen Zusammenbruch. Genau das hatte ich in der Zeit. Ich konnte mega schlecht schlafen, war nur traurig, war ausgebrannt, hatte keine Kraft mehr für irgendwas, hatte Gedanken darüber, mein Leben zu beenden und all sowas. Und in der Zeit danach, in vielen Gesprächen mit guten Freunden, die mir da durchgeholfen haben, haben wir festgestellt, dass eins meiner Probleme war, dass ich versucht hatte, ein barmherziger Samariter zu sein. Dass ich versucht hatte, das, von dieser Text hier redet, das, was Jesus hier sagt, tu das, geh und tu das genauso, liebe deinen Nächsten, so wie dieser Samariter, dieser Mann, der einen Verletzten sieht, liebe den so mit Haut und Haaren und mit allem, was du hast und dann wirst du leben. Und in dieser Zeit, ich hatte ein paar Wochen lang, wo ich mich angestrengt habe, wo ich Power gegeben habe, wo ich zu jeder kleinen Bitte und jedem Problem, das kam, immer sofort gesagt habe, ja, ich helfe dir, ich bin der Mann, der dir helfen kann. Ich bin der, der dir bei deinen Problemen zuhört. Ich bin der, der einen guten Ratschlag für dich hat. Ich bin der, der hilft beim Umzug, beim Aufbau von irgendwas, beim Vorbereiten, bei... Ich hatte immer versucht, für jeden Menschen immer voll und ganz da zu sein. Und habe gemerkt, das schaffe ich nicht. Ich habe versucht, das, was Jesus hier sagt, ja? Wie ist das Gebot, fragt Jesus diesen Gesetzeslehrer. Ein Gesetzeslehrer in der damaligen Zeit war nicht jemand, der so ein Richter war oder auch kein Jura-Prof, sondern jemand, der sich mit dem Gesetz Gottes sehr gut auskannte, der das Alte Testament und die Tora, die ersten Bücher der Bibel, ziemlich gut konnte und der sich eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt hat, so was möchte Gott von uns und so weiter. Und Jesus sagt ihm, was steht denn im Gesetz, was liest du dort, was musst du getan haben, um Leben zu bekommen, um ewig zu leben? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und vielleicht können wir das irgendwie noch abhaken oder wenn wir darüber nachdenken würden, was das hieße, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, dann würden wir da schon einen Punkt machen und sagen, hey, unmöglich, schaffe ich nicht. Das hieße, ich würde in jeder Sekunde, in der mir ein bisschen langweilig ist und ich nichts zu tun hätte, würde ich über Gott nachdenken und mich an ihm freuen, anstatt irgendwelche YouTube-Videos angucken über Babys. Ich habe nichts gegen YouTube-Videos von Babys. Aber selbst wenn wir diesen Part, Gott lieben, mit allem, was wir haben, mit Haut und Haaren, noch so ein bisschen, okay, kriegt man vielleicht noch so ein bisschen hin, denn Gott, darüber kann man ja nachdenken und irgendwie ist er ja schon immer da und so. Und man kann mit ihm so im Leben unterwegs sein und trotzdem auch sein Ding so machen. Gott redet jetzt nicht jeden Tag so mit einer lauten Stimme mit einer nervigen Stimme zu dir und er beschwert sich nicht, so wie deine Frau oder wie dein Kind. Oder so, Gott ist kein Mensch wie mein Nächster, den ich lieben soll, so wie ich mich selbst lieben würde. Und das merkt wahrscheinlich auch dieser Gesetzeslehrer und er denkt sich dann so, ja, Gott lieben, das will ich ja. Und irgendwie beschäftige ich mich Tag und Nacht damit, wie ich Gott lieben kann. Denn ich bin ein Experte in dem Gesetz Gottes und wie ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Aber dann sagt er, mein Nächster, Jesus, lass uns das mal ein bisschen definieren, okay? Wer ist mein Nächster? Und er möchte sich rechtfertigen. Er möchte ein Schlupfloch finden. Er denkt sich so, das ist irgendwie ein bisschen uncool, wenn mein Nächster jetzt jeder wäre. Also Jesus, können wir mal sagen, wer ist mein Nächster? Lass uns das mal so ein bisschen eingrenzen, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen soll, wie ich ihnen helfen soll. Denn ich merke, ich schaffe das ja nicht, meinen Nächsten zu lieben. Denn der nervt manchmal, der trifft einfach manchmal total dumme Entscheidungen. Der liebt mich nicht zurück. Soll ich den lieben? Und ich glaube, so wie dieser Mensch, der zu Jesus kam, so ein Schlupfloch gesucht hat, um dem irgendwie zu entgehen, so suchen wir auch manchmal Schlupflöcher, oder nicht? Jesus, lass uns das mal eingrenzen. Und ich habe mal drei Punkte, drei Fragen rausgesucht, wie wir Menschen manchmal Schlupflöcher suchen, um nicht jeden Nächsten lieben zu müssen. Denn irgendwann wird das ja an unsere Substanz gehen. Und wir fragen, wer denn? Und vielleicht fragen wir, wann, in was für einer Situation? Und wir fragen manchmal, mit wie viel Einsatz? Lass uns das mal alles ein bisschen reduzieren, ein bisschen eingrenzen, Jesus. Denn was du da von uns Menschen und von denen, die dir nachfolgen, verlangst, das ist ja ein bisschen unmöglich, oder? Wer ist mein nächster Jesus? Ist das auch der IS-Terrorist? Ist das der Moslem, der gar nicht wirklich geflüchtet ist, sondern ein Wirtschaftsflüchtling ist, der hier hinkommt? Und der anderen von seinem Glauben erzählt, der nicht der christliche Glaube ist? Ist das dieser Nachbar, der immer so fies ist? Ist das diese Familie, mit der wir irgendwie schon seit Jahren Familienstress haben? Können wir das mal irgendwo eingrenzen? Sind nicht die Nächsten die Familie und Freunde? Und damit haben wir ja schon genug zu tun, oder? Unsere Familie und Freunde zu lieben, wirklich so, wie wir uns selbst. Schon mit den Menschen, mit denen wir uns gut verstehen, tun wir uns schwer, sie zu lieben. Und verlangt Jesus hier wirklich, dass wir sogar einen Osama bin Laden helfen sollten, wenn der verletzt am Straßenrand liegt? Und Jesus erzählt dann die Geschichte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Eine Straße, die sehr gefährlich war, die durch viele Gebirge ging, wo es viele Felsen gab und die Straße war berüchtigt dafür. Für Jahrhunderte lang war sie berüchtigt für böse Räuberbanden. Und wer da lang ging, der konnte erwarten, dass, wenn er irgendwie den Anschein hatte, dass er ein bisschen Geld bei sich hatte, dass er dann wahrscheinlich überfallen würde, sofern er allein unterwegs ist. Und dieser Mann, wahrscheinlich für die damaligen Zuhörer, einer von den Juden, von dem Volk Gottes, von dem Volk, von dem Jesus auch Teil war, dieser Mann geht da diesen Weg runter und er wird überfallen. Und dann kommen die Menschen aus seinem eigenen Volk, die kommen und sehen ihn und sie gehen auf die andere Straßenseite. Sie lassen ihn liegen und lassen ihn links liegen. Kennt ihr das so, wenn ihr durch die Stadt geht und irgendwie seht ihr dann aus weiter Ferne einen Menschen, mit dem ihr jetzt nicht unbedingt gerne reden wollen würdet? Und dann denkt ihr, ah, okay, der hat mich noch nicht gesehen, also hier ist doch ein interessantes Geschäft. Kennt ihr das oder bin nur ich so böse? Also mir ist das manchmal passiert. So, ah, mit dem will ich, ah nee, jetzt mit dem reden, ey, bloß nicht. Komm. Der braucht bestimmt wieder nur Hilfe. Der will sich bestimmt wieder nur auskotzen. Oder der fragt mich nur wieder nach Geld. Nee, mit dem jetzt nicht. Und dann zack, auf die andere Straßenseite. Ah, ich hab den nicht gesehen. Ey, echt, wirklich? Warst du auch da? An der Straße, an der Stelle, zu der Zeit? Irgendwie haben wir uns gar nicht bemerkt, oder? Was für ein Zufall. Und so machen das die beiden hier. Die beiden, die eigentlich zu den Frommen, zu den Gottesfürchtigen, zu den Vorbildern im Volk gehörten, ein Priester und ein Levit. Ja, das waren so die Pastoren, die auf die andere Straßenseite gingen, weil sie keinen Bock hatten zu helfen. Und dann kommt ein Samaritaner. Und in diesem Punkt in der Geschichte wird jeder der Zuhörer den Atem angehalten haben. Denn was sich jeder denkt, war, die Samaritaner, das war seit Jahrhunderten das verfeindete Volk Nummer eins. Mit denen wollten wir überhaupt nichts zu tun haben. Wenn wir in den Norden von Israel wollen, dann machen wir einen großen Bogen um das Land der Samaritaner. Wir gehen nicht in deren Städte, wir berühren sie nicht, wir gehen nicht in ihre Nähe, wir sprechen nicht mit ihnen, wir hassen diese Menschen. Und vielleicht werden sich sogar einige gedacht haben, also wenn ein Samaritaner da liegen würde und ich würde da lang gehen, dann würde ich wahrscheinlich mit meinem Esel noch 2-3 Mal rübergehen und mich freuen, dass einer meiner bösen Feinde am Verrecken ist. Oder die erwarten das vielleicht in der Geschichte, dass so der Samaritaner handeln müsste. Das wäre die logische Konsequenz. Das war einer von den meist gehassten und da war Feindschaft zwischen diesen beiden. Und Jesus sagt, der Samaritaner geht hin, hat tiefes Mitgefühl, er verbindet die Wunden, er desinfiziert sie mit Öl und Wein, reinigt er die Wunden. Er setzt ihn auf seinen Esel, auf sein Tier, was er dabei hatte, führt ihn, läuft also den ganzen Weg bis zu einem nächsten Hotel, gibt da seine Kreditkarte ab, würde man auch in der heutigen Zeit sagen. Er sagt, hey, ich werde alles bezahlen, wenn ich auf meinem Weg zurück bin, alles, egal was du ausgibst für den. Und wenn das noch so teuer ist, die ganze Behandlung, ich bezahle alles für ihn. Und dann sagt Jesus, und genau so tu du das auch. Und Jesus sprengt hier unser erstes Schlupfloch. Wen sollen wir lieben wie uns selbst? Wer ist mein Nächster? Jesus, können wir das ein bisschen eingrenzen auf die Nachbarn, mit denen ich mich gut verstehe? Und Jesus sagt, nee, so wie ein Samaritaner, der absolut verfeindet ist mit den Juden, hilft. Das soll die Liebe sein, mit der du die Menschen liebst. Und diese Menschen sollst du als deine Nächsten ansehen. Diese Menschen, die du eigentlich hassen müsstest. Diese Menschen, die dir dein Leben zur Hölle machen. Und dann sagen wir manchmal, ah, okay, Jesus, aber was ist denn, wenn die das selbst verschuldet haben? Ich meine, wer ist auch so blöd und geht ohne gute und starke Freunde diesen Weg lang nach Jericho? Diese Straße, wo man weiß, dass da Räuber sind. Es gab auf dieser Straße sogar auf diesem Weg eine Stelle, einen Gebirgspass, den nannte man Blutpass. Also, man wusste, wenn ich durch diese Straße gehe, werde ich bluten höchstwahrscheinlich. Und dann könnte man sagen, ja, wer so dumm ist, wer sein ganzes Geld zum Fenster rauswirft für Alkohol und Drogen, warum soll ich dem dann noch helfen, Jesus? Wer mich anlügt, um von mir Hilfe zu bekommen und dann meine Hilfe einfach ausnutzt, oder wer sich selbst in diese miserable Situation gebracht hat, dass er Hilfe braucht, Jesus, warum sollte ich wirklich die Menschen auch dann lieben? Und irgendwie scheint es klar zu sein, ja, denn man war vielleicht nicht der absolut Hellste, als er den Weg alleine gegangen ist nach Jericho. Aber der Samariter hilft ihm trotzdem. Er geht trotzdem hin und hilft. Es wird immer heftiger für mich, wenn ich an die ganzen Menschen denke, die ich nicht mag. und die meine Hilfe bräuchten könnten und die sich da sogar selbst in die Lage reinversetzt haben. Und Jesus sagt mir, ja, gute Beispielgeschichte, oder? Samaritaner, also tu genau das. Und dann sagen wir, ja, okay, ich würde ja gerne helfen, aber ich habe ja gerade selber nichts. Also ich kann ja jetzt gerade nicht helfen. Ich meine, auch mein Geldbeutel ist irgendwann zu Ende und ist jetzt schon wieder Ende des Monats und so, ist alles knapp. Hm. Jesus, also ich kann nicht ganz so viel investieren, sonst würde ich ja gerne, ne? Auch diesen blöden Nachbarn. Ich würde gerne helfen, aber was macht der Samaritaner hier? Jesus sprengt unsere Schlupflöcher. Es gibt kein Entweichen. Er sagt, der Samaritaner, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus, versorgte ihn dort. Er bezahlt genug für einige Wochen an Pflege für den Mann. Sagt dann noch, habe ich gerade schon gesagt, am Ende, ich gebe meine Kreditkarte ab, du kannst alles haben. Wird der ein paar Einschnitte in seinem Komfort gemacht haben, dieser Mann? Wird er ein bisschen was riskiert haben, seinen Komfort nicht mehr auf seinem eigenen Reittier reiten zu können, sondern laufen zu müssen für ein paar Kilometer? Hat er erstmal gecheckt, wie viel Geld er noch hat, ob er sich das überhaupt leisten kann? Hat er erstmal eine Kostenkalkulation aufgestellt und dann gesagt, ah, geht gerade nicht. Sorry, würde dir gern helfen, aber man kann davon ausgehen, dass er die Wunden verbunden hat mit Stücken von seiner eigenen Kleidung, dass er die in Fetzen gerissen hat, um damit die Wunden zu verbinden. Er hat nicht gesagt, ah, sorry, dieser Mantel ist gerade neu. Geht nicht, dass da Blut dran kommt. Und was das Krasseste ist, der Mann, der da am Verbluten lag, der war halbtot. Na, wenn jemand von einer Räuberbande überfallen wird und so richtig niedergeschlagen und gemetzelt wird und ausgeraubt wird und blutend im Straßenrand liegt und er ist noch nicht ganz tot, sondern nur am Sterben, er ist noch halbtot, aber hat noch Chancen, dann könnte man sagen, er ist noch warm und es heißt, das Feuer ist noch warm. Ihr kennt das aus irgendwelchen Indianerfilmen oder sowas, ja? Oh, die Asche ist noch heiß. Der Feind ist nah. Riskiert er es nicht geradezu, sein Leben zu verlieren, wenn er diesen Menschen hilft, wo die Räuber vielleicht nur hinter dem nächsten Stein warten und darauf warten, dass da ein Dummer kommt, der helfen will? Er riskiert sein Leben für die Wunden dieses Mannes, der ihn noch nicht mal leiden kann, der zu einem Volk gehört, das ihn hasst. Und dann muss der Gesetzeslehrer einstellen, ja, als Jesus fragt, und wer hat als Nächster gehandelt? Ja, okay. Er bringt es noch nicht mal über die Lippen, Samariter oder Samaritaner zu sagen, weil das eben dieses verhasste Volk ist. Und er sagt, ja, der Barmherzigkeit an ihm geübt hat, das ist eigentlich genau der genau richtig gehandelt hat, der nicht gefragt hat, woher kommst du, von welchem Volk bist du? Bist du ein Freund oder Feind? Der nicht gefragt hat, wie bist du in die Situation gekommen und bist du es nicht selbst in Schuld? Und der nicht gefragt hat, wie viel er dafür riskieren würde. Der hat richtig gehandelt. Und dann sagt Jesus, geh und tu es genauso. Geh und mach es genauso und dann wirst du Leben haben. Und eigentlich würde ich erwarten und würde mir wünschen, dass hier in der Bibel steht, dass dieser Mensch sagt, das kann ich nicht. Ich schaffe es nicht, deswegen suche ich doch nach einem Schlupfloch. Deswegen suche ich doch nach allen möglichen Ausreden, weil ich es nicht schaffe, meinen Nächsten so zu lieben wie mich selbst. Ich schaffe es nicht, jeden Menschen auf dieser Welt so zu lieben, wie ich mich selbst lieben würde, wie ich mich selbst versorgen würde. Und wisst ihr was, wenn das die Lösung wäre, das geh und tu es genauso. Geh und liebe deinen Nächsten. Oder leb nach der goldenen Regel, ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder was du willst, dass die Menschen dir tun, das tu ihnen. Solche Regeln gibt es in jeder Religion, die gibt es in jeder Philosophie. Darüber denken Menschen seit Tausenden von Jahren nach. Und würde das funktionieren, dann wäre die Welt schon längst ein besserer Ort und wir müssten nicht mehr über irgendwelche Anschläge und Messerstechereien und Probleme in unserem Leben und in unseren Familien reden. Es würde keinen Streit mehr geben, wenn das funktionieren würde. Und der Gesetzeslehrer wünsche ich mir, dass er schreit, ey Jesus, das packe ich nicht, das kann ich nicht. Das geht nicht hin. Irgendwo muss es eine Lösung geben. Aber wir werden über diesen Gesetzeslehrer im Unklaren gelassen. Und es scheint so, als würde er gegangen sein und es weiter versuchen. Und dann lesen wir, geht Jesus weiter. Und viele, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir diese Geschichte hören, dann hören wir genau da auf, bei dem Tu und mach es genauso. Und wir sagen in den Predigten, man krempelt deine Ärmel hoch oder wir diskutieren über diese Geschichte und denken, wow, was für ein Einsatz der gezeigt hat. Und wenn wir so einen Einsatz zeigen würden, hier als erlebt, wow, wir könnten Potsdam verändern, also lasst uns anpacken und für Gerechtigkeit sorgen in dieser Stadt und lasst uns Gutes tun und alle Nächsten lieben wie uns selbst und lasst uns arbeiten und ranklotzen und endlich mal was bewirken in dieser Welt und wir besiegen den Hunger und wir besiegen die Sklaverei und wir besiegen das Unrecht und wir packen's an und wir machen's. Denn wir hören da auf und lesen nicht weiter. Direkt der nächste Satz. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, nächste Szene, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Maria und Martha, auch eine ganz bekannte Geschichte in der Bibel. Und diese beiden Geschichten werden oft auseinandergehalten. Diese beiden Geschichten liest man selten zusammen. In meiner Bibel ist da auch eine schöne Überschrift, also dass jeder weiß, so ein Punkt, jetzt kommt der nächste. Das hat mit dem einen nichts zu tun. Denn in dieser Geschichte, da ist eine Frau, die hört, oh, Jesus kommt, dann muss ich jetzt mal gleich hier alles sauber fegen. Oh, guck mal, hier ist ordentlich Müll und so weiter. Und Jesus kommt, oh, ich muss noch was richtig Gutes kochen. Sie fängt an zu kochen und zu arbeiten. Und Martha sitzt in der Küche und sie bereitet ein tolles Essen vor für Jesus und seine Jünger. Wahrscheinlich waren da nicht nur Jesus und zwei, drei Freunde, sondern 13 Männer, die ordentlich Hunger hatten nach einer langen Reise. Ja, und sie fängt an zu kochen und zu arbeiten und sie macht und tut und strengt sich an und bereitet die Betten vor im Gästezimmer. Und sie arbeitet und schafft und macht und tut. Und dann ist da ihre Schwester, die hört, ach, Jesus kommt. Ist ja cool. Dann kram ich mal mein Lieblingskissen raus, schnapp mir einen Kaffee und setz mich dazu. Ah, Jesus, du bist so cool. Jesus, ich mag es so, deine Geschichten zu hören. Jesus, ich mag es einfach, Zeit mit dir zu verbringen. Martha arbeitet sich da raten Wolf, aber mir geht's gut hier. Ich chill hier bei Jesus. Und dann kann ich Martha so gut verstehen. Ich weiß nicht, ob Martha und Maria, ob die Geschichte gehört haben von dem barmherzigen Samariter, ob die dabei waren in der Szene vorher. Aber wenn wir uns mal die Frage stellen, wer von den beiden war in dieser Szene der barmherzige Samariter? Für wen würdet ihr euch entscheiden? Wer hat seinen Nächsten geliebt mit vollem Einsatz? Wer hat alles gegeben? Wer hat gearbeitet und angepackt und gemacht? Martha scheint viel mehr wie der barmherzige Samariter zu sein als diese chillige, faule Maria. Und deswegen kann ich Martha so gut verstehen, wenn sie zu Jesus kommt und sagt, hey Jesus, kannst du ihr mal sagen, sie soll aufhören, hier bei dir zu sein und mir ein bisschen helfen? Ich meine, du sagst doch, ein paar Verse vorher sagt Jesus, geh und mach es genau so. Liebe deinen Nächsten mit vollem Einsatz. Und wenn jemand bei dir zu Gast ist, dann koch für den und dann bereite ihm was Schönes vor und dann sorge dich um ihn. Genau das macht Martha. Und dann sagt Jesus, Martha, Martha, du hast es so verpasst. Maria hat das Bessere gewählt, das eine, das notwendig ist. Das wird ihr nicht genommen werden. Manche Leute sagen ja, hey, ihr Christen, ihr glaubt an ein Buch, ihr habt eine Bibel, da gibt es voll viele Widersprüche. Und dann gibt es Christen, die sagen, nee, keinen einzigen Widerspruch in der Bibel. Und ich schlage hier Lukas 10 auf und denke mir, doch, das ist doch ein Widerspruch, oder nicht? In Vers 37 sagt Jesus, geh und mach es genauso, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in Vers 41 sagt er, Martha, Martha, die du das genauso machst, chill mal. Du machst dir Sorgen um so vieles. Maria hat es genau richtig gemacht. Sie hat sich hier zu mir gesetzt. Ist das nicht ein Widerspruch? Irgendwie schon. Aber ich glaube, dieser Widerspruch ist die Lösung, um das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter und das Problem mit Nächstenliebe zu finden, zu verstehen. Die Lösung zu finden und zu lernen, Nächstenliebe wirklich auszuleben, ohne auszubrennen. Denn wenn Jesus sagt, geh und tu genau das, dann erwartet er eigentlich in unseren Herzen diese Reaktion, dass wir sagen, das schaffe ich nicht. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht vor 4 Jahren, vor 5 Jahren und saß auf einer Bank und habe meinem Kumpel erzählt, ich will mir das Leben nehmen. Denn ich habe es versucht, meinen Nächsten zu lieben. Ich bin grandios gescheitert. Und Jesus würde uns sagen, ja Tobi, genau das ist der Punkt. Denn wenn du Gott und deinen Nächsten wirklich lieben könntest, dann könntest du dich selbst retten. Dann könntest du selbst dafür sorgen, dass du ewiges Leben hast. Dann könntest du selbst dafür sorgen, dass alles mit dir und Gott perfekt ist und im Reinen. Und dann könntest du nicht nur dich selbst retten, sondern diese ganze Welt durch deine Anstrengung und durch deine Leistung. Und daran kannst du nur zugrunde gehen, wenn du das versuchst, dich selbst zu retten. Denn du kannst dir das ewige Leben, du kannst dir Gottes Annahme und Liebe nicht verdienen. Du wirst daran scheitern, zu versuchen, deinen Nächsten zu lieben. Und ich frage mich, ob wir nicht mehr Maria-Momente brauchen. Momente, in denen wir uns hinsetzen zu Jesus. Momente, in denen wir einfach nur da sind, anstatt zu tun. Momente, in denen wir auf ihn hören, ihn sehen, ihn feiern für das, was er tut. Und Momente, in denen wir dann vielleicht eine Geschichte von Jesus hören. Vielleicht ein Gleichnis. Viel mehr als ein Gleichnis. Eine wahre Geschichte. Deine und meine Geschichte. Die Geschichte von dir, der du am Boden liegst, halb tot, am Verbluten, weil deine Schuld, alles Schlechte in deinem Leben, die Verletzungen, die du anderen zufügst und die Menschen dir zufügen, weil die dich trennt von Gott und von ewigem Leben. Die Geschichte, wie du ohne Hoffnung bist, ohne Hoffnung auf irgendeine Rettung. Und dann hörst du vielleicht, wenn du da sitzt, wie Maria bei Jesus sitzt, die Geschichte von einem Menschen, der kommt und der dich sieht und der von tiefem Mitgefühl ergriffen ist. Dann hörst du die Geschichte von einem Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn sendet. Und dieser Sohn Jesus, der macht sich auf den Weg. Und er fragt nicht danach, ob du ihn vorher gemocht hast, ob du denn es verdient hast, gerettet zu werden. Das hat keiner von uns. Keiner von uns hat das ewige Leben verdient. Keiner von uns hat nur ein bisschen Mitgefühl und Liebe von Jesus verdient. Denn wir denken über alles Mögliche nach, aber nicht darüber, Gott zu gefallen. Und Jesus liegt uns trotzdem voller Mitgefühl. Und er macht sich auf den Weg und er heilt unsere Wunden und er verbindet sie und er bezahlt alles, damit du gesund wirst, damit du Hoffnung hast, damit du Leben hast. Und er ist nicht nur wie der Samaritaner in der Geschichte, der sein Leben riskiert, sondern er ist der, der sein Leben gibt und wirklich stirbt für dich, der deinen Platz einnimmt, der von den Verbrechern geschlagen wird und gekreuzigt wird und der verreckt am Kreuz, ohne dass ihm irgendeiner hilft. Der deinen Platz, deinen hoffnungslosen Platz einnimmt, damit du Leben haben kannst. Und wenn du mir wie Maria Jesus zuhörst und dann diese Geschichte hörst und hörst, dass Jesus der Bessere, der Größere, der Perfekte, der absolute, barmherzige Samariter ist, wenn du mehr und mehr Zeit mit Jesus verbringst, dann wird seine Liebe dir gegenüber dein Herz so sehr erfüllen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir mehr Maria-Momente haben mit Jesus, dann werden wir immer mehr und immer mehr, Stück für Stück, mehr leben können wie der barmherzige Samariter. Denn wenn wir sehen, wie Jesus uns liebt, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Hingabe er alles für mich gegeben hat, damit ich Leben haben kann mit Gott, wenn ich darüber nachdenke, dann will ich diese Liebe teilen mit den Menschen um mich herum. Und wenn dann jemand meine Hilfe braucht, dann sage ich natürlich, hey, Jesus liebt mich und ich habe ewiges Leben und ich gebe alles, damit du ein besseres Leben haben kannst, damit du Jesus kennenlernen kannst, damit du von deinen Wunden geheilt werden kannst. Ich möchte dir helfen. Ich möchte, und vielleicht klingt es unlogisch für die das sehen, aber ich möchte dich lieben und ich möchte dir helfen und ich möchte mich so um dich kümmern, wie ich mich um mich selbst oder um meine allerengsten Freunde oder um mein Baby kümmern würde. So will ich mich um dich kümmern und dir helfen und für dich da sein und alles geben. Das geschieht aber nur, das kann nur geschehen, wenn wir Maria-Momente mit Jesus haben. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir als gesamte Gemeinde, aber auch jeder persönlich, dass das unser einer Hauptfokus wird, dass wir da sitzen und über Jesus nachdenken, über Jesus reden, auf ihn hören, Lieder singen über ihn, dass das noch viel mehr wird, noch viel größer, noch viel stärker wird. Dass das jede Kleingruppe von vorne bis hinten prägt, jedes Treffen von uns. Und wenn wir nur uns in der Stadt treffen und ein Eis essen gehen, wie genial wäre das, wenn wir uns treffen und wenn wir sagen, wow, erinnerst du dich an Jesus und was er für dich getan hat, wie sehr er dich liebt? Wenn wir mehr Maria-Momente haben, dann werden wir mehr Samariter-Momente haben. Lasst uns nicht versuchen, aus unserer eigenen Kraft und Motivation uns selbst zu rechtfertigen und uns selbst unser Leben zu verdienen und unsere Nächsten zu lieben. Wenn wir das aus unserer eigenen Motivation heraus, aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen, dann nur, weil wir meinen, wir müssen das tun, damit Gott mich lieben kann. Ich muss ein barmherziger Samariter sein, bevor Gott mich lieben kann. Aber wenn wir sehen, dass Jesus für uns, für dich und für mich der barmherzige Samariter geworden ist, dass er sein Leben gegeben hat am Kreuz, damit du ewiges Leben hast für immer. Wenn das dein Herz erfüllt, dann wird es einfach raussprudeln, diese Liebe. So oft sind wir wie Martha und versuchen, auf unsere eigene Faust und Gas zu geben. Lasst uns wie Maria Momente haben, in denen wir über Jesus nachdenken. Ob mit anderen oder auch alleine. Und ich muss mich auch wieder, immer wieder selbst daran erinnern. Ich bin so ein Typ, ne? Jetzt in der letzten Woche, Christoph war nicht da. Viel zu tun und so weiter. Und dann bin ich so ein Typ, okay, die Liste ist lang. Ich bin allein im 17, Gas geben, anpacken, machen. Und ich merke ganz schnell, dass meine Kraft und meine Motivation im Eimer. Ich brauche so eine Erinnerung, dass ich immer wieder Maria-Momente haben sollte. Denn das ist der einzige Moment, wo ich Kraft bekomme und Motivation, wo ich erfüllt werde mit Jesu Liebe, um sie weiterzugeben. Lasst uns dann, danach erst im zweiten Schritt, ohne nachdenken zu müssen, ohne es einzugrenzen, unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Nicht damit Gott uns lieben und annehmen kann, sondern weil er uns liebt. Lasst uns eine Minute Stille haben. Hab einen persönlichen Maria-Moment jetzt mit Jesus. Mach dir vielleicht nochmal bewusst, lass dir von ihm erzählen, wie sehr er dich liebt, wie er alles gegeben hat, sein Leben gegeben hat für dich. Und dann werden wir ein Lied singen.